Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?
Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Die Vorstopper. Heute ausnahmsweise ohne Matthias Scherf, dafür mit mir. Ich bin Florian Joswig. Und natürlich ist auch unsere Fußballlegende, unsere lebende Fußballlegende dabei. Michael Schulz, ich grüße dich.
Ich grüße dich auch, Florian. Ja, freut mich, dass wir das Vergnügen haben. Endlich mal mit einer kompetenten Fachkraft. Ne? Der Matthias erzählt ja manchmal einen Unsinn, da ist ja nicht zu fassen.
Letzte Woche warst du noch am Telefon. Wir probieren das heute mal über eine Videokonferenz, über ein Teams-Meeting und ich hoffe, dass doch alles klappt und jeder dich auch versteht.
Ich bin guter Dinge. Ich werde laut und deutlich sprechen und meine Meinung klar äußern.
Das will ich doch hoffen. Es gibt ja auch einiges zu besprechen seit der letzten Vorstopper-Folge. Kurz zusammengefasst, es gab zwei Spiele, zwei Niederlagen für den BVB. Erst gegen Frankfurt, dann gegen Man City. Michael, ich zitiere mal kurz von letzter Woche. Wenn es keinen Sieg gegen Frankfurt gibt, dann ist der Champions-League-Zug leider abgefahren.
Ja, das scheint auch zweifelsfrei der Fall zu sein. Ich glaube, da gibt es auch kaum Diskussionen drüber. Auch, ich glaube, die Führung des BVB hat es ja auch im Grunde genauso artikuliert nach der Niederlage. Die Chancen sind wirklich minimal. Wobei der nächste Spieltag und das Spiel gegen Stuttgart könnte noch eine kleine Mini-Chance auftun, aber da kommen wir ja später zu. Im Prinzip ist das Thema erledigt. Da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Und ja, es ist schon ziemlich tragisch eigentlich. Ne? Ich meine, es sind zwar jetzt zwei Niederlagen gewesen aus den letzten beiden Spielen, aber wenn man sich die Art und Weise anschaut, kann man das natürlich nicht vergleichen, weil gegen Frankfurt war das wieder erschreckend, was die Mannschaft in so einem wichtigen Spiel, ich glaube, ich habe letzte Woche gesagt, das ist wie ein Pokalendspiel, ja, das musst du gewinnen. Und wenn du gesehen hast, wie die Truppe da aufgetreten ist, da habe ja nicht nur ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, sondern ich glaube alle, die da irgendwie, ne, auch von der Führung, und ich glaube, auch der Trainer war fassungslos. Das ist unerklärlich, sowas. Wenn ich weiß, es geht echt um alles oder nichts und ich liefere dann so eine Leistung ab, das ist schon echt deprimierend. Und dann kommt eigentlich das Schlimmste und ein paar Tage später spielst du gegen vermutlich im Moment die beste Mannschaft in Europa, Man City, ja, mit einem unglaublichen Lauf, wo alles läuft, und spielst echt gut und konzentriert und mit der richtigen Körpersprache und hast eigentlich ein gutes Ergebnis, sogar noch kurz vor Schluss. Und dann kriegst du noch in der letzten Minute nochmal so einen richtigen Arschtritt, ja, und wie die Jungs das verkraften, das ist mir völlig schleierhaft, aber diese zwei Gesichter des BVB, ja, die uns ja jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, ich glaube, in Monaten kann man es nicht mehr ausdrücken, das sind jetzt schon Jahre.
Schon immer gefühlt, ja.
Ja, sieht, ich meine, das hat ja auch, ich glaube, Michael Zorkatz die Woche auch nochmal gesagt, ja, das ist ein Ding, ja, was einfach, was sich fassungslos macht und was, wo du auch keine Erklärung findest. Es gibt auch wahrscheinlich nicht den einzigen Grund. Ja. Das ist eine ganz heikle Geschichte und da bin ich mal gespannt, wie der BVB das nicht nur in den nächsten Wochen, sondern auch mittelfristig gesehen lösen will.
Ja, aber immerhin gegen Man City, du hast es gesagt, es war mal ein richtiger Fight. Man hat angesehen, die Jungs können ja doch noch kicken, auch wenn ausgerechnet dann Emre Can das erste Gegentor eingeleitet hat. Der Emre Can ja übrigens, der vorher noch meinte, auf Euroleague habe ich so mal gar keinen Bock.
Ja, das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, wenn man natürlich lieber Champions League spielt. Dazu kommt ja noch, wir reden ja nicht nur von dieser Euroleague, wir reden ja von diesem neuen Ding, die Conference Cup.
Ja? Conference Cup, genau, ja.
Das ist ja noch schlimmer. Ja, das ist, ich weiß nicht, hat er von Euroleague gesprochen oder hat er von Conference Cup gesprochen?
Nee, ich glaube, er hat von Euroleague gesprochen.
Ja gut, aber dann wollen wir mal über den Conference Cup gar nicht nachdenken. Ich glaube, ich habe es bei Mattes vorletzte Woche schon gesagt, ich kann es verstehen, weil für den Spieler ist, glaube ich, das, oder auch für, ich sag mal, für alle drumherum jetzt, für die Fans und so, ist, glaube ich, dann die Meisterschaft im Teebeutel-Weitwurf in Ostfriesland interessanter. Ne? Das sind Euroleague passiert nicht, das sind komische Mannschaften und so, das ist einfach nicht Champions League. Ne? Und klar, du spielst es dann, aber wir haben ja gesehen, was die deutschen Mannschaften da in den letzten gefühlt 10 Jahren erreicht haben. Ja? Nichts. Und ja, es wäre dramatisch, definitiv.
Und dabei hätte der BVB ja auch jetzt in der Champions League noch, gucken wir da mal drauf, mindestens ein Tor eigentlich mehr erzielen müssen. Geht natürlich um diese 38. Minute, als Bellingham den Ball gegen den Torhüter Ederson gewinnt, aufs leere Tor dann zuläuft. Der Schiri pfeift aber direkt ab, weil er einen Foul gesehen haben will. Was ist da deine Einschätzung?
Ja, erstmal darf er es nicht abpfeifen. Also wenn es so kritisch ist, dann musst du dir die Möglichkeit offen lassen als Schiedsrichter in so einer zumindest mal strittigen Situation. Eben nicht zu pfeifen.
Ja, was er hätte sich dann ja auch ansehen können hinterher.
Genau, dann kannst du dich dir angucken. Das ist ja im Prinzip auch die Vorgabe. Und Schiedsrichter, die in der Champions League pfeifen, den muss man eigentlich abverlangen können, dass sie in so einer Situation das auch beherzigen. Ob er dann für Tor oder nicht Tor entschieden hätte, ist eine andere Geschichte. Also es ist zumindest strittig, würde ich sagen. Ja, weil... der Torwart will natürlich schießen, er geht mit einem gestreckten Bein da so rein ein bisschen. Also man hätte es akzeptieren müssen, meines Erachtens, wenn er gesagt hätte, nein, er war faul, aber natürlich aus BVB-Sicht würde ich sagen, er hat klar den frei in der Luft befindlichen Ball gespielt. Ne? Also wie hast du es denn gesehen?
Also ich habe auch erst gedacht, also in einer Realgeschwindigkeit dachte ich auch erst, ja gut, drüber gehalten von Bellingham. Dann aber in der Wiederholung hätte ich auch gesagt, ja komm, er war halt zuerst dran, ne?
Ja, ja, klar. Aber die Frage ist...
Zum Glück sind wir keine Schiedsrichter.
Die Frage ist es ein gestrecktes Bein oder nicht? Da, wo man darüber geht, gefährdet man den Spieler? Ne? Also, wie gesagt, nochmal, wir brauchen nicht drüber reden. Ich hätte es natürlich auch gegeben, ne? Logischerweise. Sagt mein BVB-Herz. Aber zumindest mal hätte man drüber diskutieren oder kann man drüber diskutieren. Ne? Aber was man erwarten muss, und das muss man ihm hundertprozentig ankreiden, er darf da nicht abpfeifen. Er muss das Tor erstmal schießen lassen und dann kann er sich in Ruhe angucken und die Sache neu beurteilen. Dann hätte man auch danach anders drüber reden müssen. Aber so war das natürlich echt absoluter Mist. Ne? Das steht fest.
Aber immerhin ein Tor hat es dann ja doch noch gegeben von Marco Reus. Also es ist noch alles drin nächste Woche Mittwoch im Rückspiel hier in Dortmund. Oder wird es eher ein Abschiedsspiel aus der Champions League?
Ja, man, das habe ich schon ein paar Mal jetzt gelesen. Ja, BVB, Abschiedsspiel. Also das sehe ich jetzt überhaupt nicht. Ne? Ich meine, du weißt ja, meine These, das habe ich vor ein paar Wochen beim Mattes mal geäußert, ist, ja, die sollen die Bundesliga laufen lassen und die Champions League gewinnen. Ne? Das ist der einfachste Weg.
Und den Pokal.
Ja, Pokal ist ja nicht so. Kommst du ja auch nicht in die Champions League mit dem Pokal, aber du kommst wenigstens mit dem Champions League-Sieg, kommst du in die Champions League nächstes Jahr. Ne? Also das wäre nochmal der einfachste Weg, in die Champions League nächstes Jahr zu kommen. Aber das ist noch nicht erledigt. Ich meine, die City hat sich auch, glaube ich, ein bisschen gewundert. Das ist ja nicht so, dass sie das Ding jetzt mal locker nach Hause gefahren haben. Ne? Die wissen auch, dass sie auch Muscle gehabt haben dabei. Und der BVB hat das klasse gemacht. Also die Jungs haben ja oder zeigen ja immer wieder mal, ja, leider im Moment... Das heißt leider in Anführungsstrichen im Moment hauptsächlich in der Champions League, was sie wirklich drauf haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch jetzt nach dieser Niederlage gegen Frankfurt und jetzt diesem guten Spiel und hoffentlich dem nächsten guten Spiel gegen Stuttgart dann auch eine positive Stimmung irgendwie da ist, dass die Jungs das nochmal allen zeigen wollen. Also ich wüsste jetzt nicht, warum das Spiel jetzt schon abgeschrieben sein sollte. Überhaupt nicht. Ich meine, klar, wenn natürlich jetzt da irgendwie noch 80.000 Zuschauer wären, wäre es natürlich vielleicht noch besser, weil du weißt ja, was das für eine Wirkung haben kann, ja, gerade in Dortmund. Das ist natürlich in diesem Fall doppelt bitter, aber nee, ich sehe eine gute Chance. Ich meine, die haben das Spiel sauber gestaltet und haben ein Tor geschossen. Ne? Also es reicht theoretisch ein 1:0, also von daher alles gut.
Also der BVB gewinnt die Champions League und spielt dann nächstes Jahr doch Champions League, sagt Michael Schulz, das halten wir mal so fest. Erling Haaland.
Ich habe diese Hoffnung geäußert.
Erling Haaland ist aber ohne Tor wieder geblieben. Da gab es ja auch das kleine Scharmützel mit seinem Vater und seinem Berater, die kurz vorm Champions League-Spiel einfach mal nochmal kurz auf Europa-Tour waren. Meinst du, das hat ihn so ein bisschen verunsichert?
Also wenn man seine Leistung jetzt sieht, kann man natürlich jetzt wieder diesen, was heißt seine Leistung, aber er hat nicht getroffen jetzt, ne? Zweimal hintereinander, in Frankfurt auch nicht. Kann sein, dass ihn das irgendwie natürlich belastet, weil ich meine, das ist natürlich ein mega Thema gewesen. Und klar sagt der Trainer jetzt, der selbst sagt, ja, kann man nicht ändern, erwachsene Menschen, das ist halt so. Natürlich ist es so, aber trotzdem, ich als Außenstehender muss einfach sagen, wie kann man so blöd sein, ehrlich? Ne? Also das jetzt, vor diesen zwei Spielen da Frankfurt und jetzt Man City, wie kann man so blöd sein und das jetzt irgendwie aufpoppen zu lassen? Ne? Also Da bin ich auch ehrlich gesagt sprachlos. Und ja, ich weiß gar nicht, ob der gute Haaland das wusste oder ob er in diese Machenschaften da irgendwie mit eingeweiht war.
Meinst du, die haben ihm nicht Bescheid gesagt?
Ja, ich weiß es, ich habe keine Ahnung, was man damit bezwecken will. Also ob das jetzt wirklich nur einfach Dummheit war, das zu dieser Zeit zu machen, weil es gibt ja nun keinen Grund, das jetzt ausgerechnet in dieser Woche machen zu müssen. Ja, man hätte ja auch noch ein paar Tage warten können. Also, oder man muss sich auch nicht erwischen lassen, das kommt ja auch noch dazu. Ja. Also wenn ich mich nicht erwischen lassen will, dann erwischt mich auch keiner. Ja, es gibt ja übrigens auch Videokonferenzen oder ähnliche Dinge. Ja. Offensichtlich scheint da schon irgendwie was hinter zu stecken, ja, dass man das ausgerechnet dann gemacht hat. Es ist mir unerklärlich, auf jeden Fall. Ich sage es jetzt mal ganz deutlich, ich könnte kotzen. Ja. Also was haben wir den Haaland jetzt hier, was haben wir der Lobgesänge abgelassen, ja, wie top der Junge drauf ist und ja, dass das ein besonderer Spieler ist und dass er anders ist als die anderen. Aber wenn ich das jetzt wieder sehe, muss ich sagen, da ist er jetzt in meiner Gunst ist er wieder um einige Stufen nach unten gefallen. Ne? Also ich meine, das ist schließlich sein Management und ich kann mir nicht vorstellen, dass er von nichts wusste. Und selbst wenn, ist es trotzdem sein Management, ja, und das ist einfach nicht akzeptabel. Und ich glaube einfach, ich weiß es nicht, aber ich glaube, obwohl die, sagen wir mal, die Führung des BVB das mehr oder weniger ja, klaglos akzeptiert hat, dass sie auch richtig kotzen, weil das ist, ja, sowas ist einfach nicht zu fassen. Ja, dann schauen wir mal, ne, ob das so ähnlich ist wie damals bei unserem Freund Dembélé, ne? Ja, der war so ähnlich, ja, der wollte auch
Thema.
Weg dann plötzlich und dann hat er auch plötzlich keine Leistung mehr gebracht und so. Und am Ende waren wir alle froh, dass er weg war. Ja, also da kann man nur hoffen, dass dem guten Haaland, dass er Sport bleibt.
Hoffen wir das mal alle und hoffen wir mal, dass er vielleicht ja auch schon jetzt am Samstag beim VfB Stuttgart wieder trifft. Da geht es ja für den BVB in der Liga weiter. VfB Stuttgart als Aufsteiger, ja, und die spielen immer noch eine richtig gute Saison.
Vor allen Dingen,
ne?
Die haben sich da jetzt so so klammheimlich da rangepirscht. Ja? Und ja, dieser Spieltag ist, wie gesagt, nicht ganz unentscheidend. Ne? Und jetzt spielst du gegen Stuttgart, die jetzt übrigens auf dem 8. Platz stehen mit 39 Punkten. Und wie gesagt, 4 Punkte nur hinterm BVB und bei einer Niederlage schrumpft das Ganze auf einen Punkt zusammen. Das heißt, es könnte dem BVB ja, wie gesagt, die Teilnahme, die selbst in der Europa League oder in im Conference Cup kosten. Und andererseits beim Sieg, und an der Frankfurter Niederlage bist du ran. Also ein ganz entscheidender Spieltag. Und die Stuttgarter, wie gesagt, dieses 5:1 im Hinspiel, wird dir natürlich ein gutes Gefühl geben. Andererseits hoffe ich, dass der BVB, beziehungsweise die Jungs des BVBs, dieses Spiel auch nicht vergessen haben. Ne? Ich weiß, ich habe auch mal mit dem BVB in Stuttgart, glaube ich, 7:0 verloren. Dieses Spiel habe ich bis heute nicht vergessen. Das ist jetzt, weiß ich, 40 Jahre her. Ja? So 5:1 zu Hause ist ja durchaus vergleichbar. Und also wenn sie ein bisschen Mumm haben, dann wollen die das wieder gerade rücken. Das ist meine Hoffnung. Ja, und gerade jetzt auch dieses Spiel gegen Man City, die hat ja auch gezeigt, dass sie spielen können. Und da ist eine Rechnung offen gegen Stuttgart. Und was mir ja auch ein bisschen Hoffnung gibt, du weißt, Florian, ich bin ja ein Freund der Statistiken und der Vergangenheit. Ja, ich habe mal kurz recherchiert.
Ja, natürlich.
Also zwei Dinge. Erstens mal, das Hinspiel war ja 5:1 davor. Hatten die Stuttgarter 14 Jahre in Dortmund nicht gewonnen. Ne? Also das ist auch so eine Zahl, das muss man im Auge behalten. Das war ja schon damals nicht nur, dass wir dann das erste Mal gewonnen haben, sondern gleich 5:1. Aber jetzt kommt es in Stuttgart. Die letzten 8 Spiele sind für den BVB eigentlich super gelaufen. Nämlich da gab es nur eine Niederlage, da gab es ein Unentschieden und 6 Siege in Stuttgart. Also das ist schon, glaube ich, schon auch eine außergewöhnliche Serie. Und der letzte Sieg war übrigens auch ein 4:0, also eine ähnliche Differenz als die beim Hinspiel, nur umgekehrt. Und das Spiel war im Oktober 2018, also noch nicht so lange her. Also es gibt...
Wäre ich jetzt Pessimist, würde ich sagen, es wird mal wieder Zeit für eine Niederlage in Stuttgart.
Ja, genau, das würdest du jetzt sagen. Und ich als Optimist sage, ja, die Zeichen stehen nicht so schlecht. Ja. Es gibt auch Zahlen, die für den BVB sprechen. Ja. Also das war mir auch gar nicht so bewusst, ehrlich gesagt, weil Stuttgart ist ja schon auch eine gute Truppe gewesen, immer irgendwie so. Aber dass der BVB da derartig gut performt hat in Stuttgart, gibt mir Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. Ne. Und ja, also ich glaube einfach... Wie gesagt, ich habe ja letztens gesagt, der Zug ist schon abgefahren. Also ich will mal so sagen, jetzt der Schaffner hat jetzt zum Einsteigen gerufen, ja, aber wenn sie ihn noch kriegen wollen, den Zug, dann müssen sie sich sputen und jetzt gegen Stuttgart wirklich gewinnen, weil dann ist es definitiv zu Ende, falls Frankfurt.
Und dann ja auch noch gleichzeitig hoffen, dass Wolfsburg gegen Frankfurt gewinnt.
Ja gut, das ist natürlich Voraussetzung, klar. Also wenn die Frankfurter da einen Punkt holen oder wenn sie gar gewinnen, ja, dann gilt das, was ich letzte Woche gesagt habe, dann ist der Zug weg. Das steht fest. Ja, aber wenn du sonst auf die Tabelle guckst, da ist ja sogar noch Union Berlin und Gladbach.
Ja, also, Union Berlin, über die reden wir ja, glaube ich, die ganze Saison schon.
Ja, aber die sind auch nicht so weit weg vom BVB. Das sind immer nur 4 Punkte, ja, das musst du mal sehen. Und die spielen jetzt in Bayern, da sieht es sehr schlecht aus mit dem Sieg. Ja. Aber Gladbach ist auch irgendwie wieder dran, jetzt auch wieder rangewurschtelt. Ne?
Ja, vor allem gegen Hertha, ne?
Ja, die spielen in Hertha. Gut, Hertha hat natürlich gegen Union unentschieden geholt. Also, aber trotzdem können die gewinnen, ne? Also da sind die dran, ne? Da wird es nochmal richtig eng.
Nicht, dass der BVB am Ende auf Platz 9 steht, der Tabelle.
Ja, weißt du, und genau das kann auch passieren. Ja. Und dann macht man sich gar keine Gedanken. Wobei, ich weiß gar nicht, wir reden ja dann auch hauptsächlich natürlich von den Finanzen. Ne? Eins muss man ja sagen, Champions League und alles, was danach kommt, ob jetzt Europa League, Conference Cup oder wie auch immer oder auch nichts, ja, das ist mit Champions League Teilnahme finanziell überhaupt nicht zu vergleichen. Mhm. Ja, das ist das gleiche Chaos. Und was viel schlimmer ist natürlich, weil die Führung weiß ja auch, dass es jetzt einen Umbruch in welcher Form auch immer geben muss. Sie müssen jetzt die Gründe finden, warum diese Truppe einfach jetzt über lange, lange Zeit keine Stabilität reinkriegt. Und es gibt nicht den Grund. Da muss es jetzt wahrscheinlich schon größere Maßnahmen geben, als den einen oder anderen Spieler auszutauschen. Ja, also ich weiß nicht, wie sie es machen wollen, aber es muss jetzt jedenfalls mal ein größerer Schlag irgendwie passieren. Und da hast du natürlich das Problem, wenn du nicht in der Champions League teilnimmst, wie willst du dann richtig gute Spieler kriegen, ja, für die es Voraussetzung ist, dass sie Champions League spielen.
Und du musst
ja
gleichzeitig noch die Guten verkaufen, womöglich.
Ja, du musst die Guten verkaufen, du hast den sportlichen Reiz nicht in der Champions League zu spielen, ja, und musst dann auch bei entsprechend niedrigen finanziellen Möglichkeiten dann auch diese Spieler irgendwie bezahlen. Ne? Also da kommen so 3-4 Sachen zusammen, die Sache echt spannend machen. Ne? Da möchte ich jetzt nicht in Michael Zorgs Haut stecken, ehrlich gesagt.
Definitiv nicht. Also es wird ein sehr, sehr spannender Bundesligaspieltag. Geht ja los am Freitag mit Bielefeld gegen Freiburg. Ja, die Bielefelder haben auf jeden Fall noch die Chance auf den Klassenerhalt. Anders als ja unsere Freunde aus Gelsenkirchen.
Ja gut, die tun mir echt leid, muss ich ehrlich sagen. Ne? Aber ja, es gibt ja jetzt keine Diskussion mehr. Und es scheint sich ja jetzt tatsächlich auch die Sponsorenregelung mit Gazprom zähle ich dazu und auch die personellen Entwicklungen innerhalb Schalke, also die haben sie ja logischerweise mit dem Abstieg abgefunden, was sollen sie auch sonst tun, und es scheint jetzt in eine ich glaube, sie haben sich jetzt auf eine bestimmte Richtung festgelegt, offensichtlich, ja, mit Spielern, die Erfahrung haben, die vielleicht auch zu Schalke stehen, ja, die vielleicht schon eine Schalke-Vergangenheit haben, die auch in der zweiten Liga spielen können, auch vielleicht für nicht so viel Geld, logischerweise ablösefrei sind, in Kombination mit jungen Spielern, die sowieso nicht viel Geld kosten, oder mit jungen Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, weil sparen müssen sie definitiv. Und diese Richtung scheint sich jetzt manifestiert zu haben bei Schalke. Und da geht jetzt eigentlich nur noch alles ums nächste Jahr. Dieses Jahr ist da erledigt, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber alles, was über Schalke ist, das ist spannend. Ne? Also das muss man sagen. Also der Abstiegskampf, der hat tatsächlich in sich, das können ganz, ganz eng werden und so manche Überraschungen noch bereithalten. Ne? Also was sich da Hertha, Mainz, Köln und Bielefeld da leisten im Moment mit den Ergebnissen, das ist schon echt spannend. Und gerade Mainz, ja, wenn du siehst, wie die jetzt da durch den Trainerwechsel plötzlich aufgeblüht sind. Ja. Das haben wir selber schon gesagt, Mainz ist weg. Ne? Das war ja eigentlich schon nur die Aussage vor einigen Spieltagen, aber da sind sie wieder. Ne? Und also im Moment sieht es meines Erachtens für Köln ganz bitter aus. Ne? Also da geht es ja auch irgendwie drunter und drüber. Die Ergebnisse stimmen nicht. Ich meine, die Mannschaft letzte Woche hat nicht schlecht gespielt gegen Wolfsburg, aber jetzt sind sie auf dem 16. plötzlich und die Mainzer, ja, die haben natürlich eine Euphorie jetzt, die haben sich da hochgearbeitet. Bei Hertha läuft es jetzt auch langsam wieder, haben zumindest mal gegen Union unentschieden gespielt, ja, die sind ein paar Punkte weg. Also da ist richtig, richtig Spannung drin und ich meine, das sind ja auch echt schon geile Truppen, die da kämpfen. Ne? Ich meine, Hertha, Köln, Mainz und Bielefeld rechnen wir auch noch dazu. Ne? Das sind schon auch Mannschaften mit Tradition und so und da wird es noch ein bisschen rauchen, glaube ich, bis zum Schluss.
Und jetzt am Wochenende auch das... das direkte Duell in der, im Abstiegskampf Köln gegen Mainz am Sonntag. Also ja, die Kölner, wenn die das gewinnen, dann tauschen sie einmal die Plätze.
Ja, aber das ist eben alles noch eng. Ne? Die sind ja jetzt Mainz ist 2 Punkte vor, bei einem Sieg von Köln sind sie dann letztlich 1 Punkt hinter und so. Das ist, da bleibt ja immer noch für die letzten 6 Spieltage immer noch genug Spannung. Ne? Das kann ja dann jeden Spieltag wechseln. Ne? Das meine ich ja damit. Also die Spannung da oben ist jetzt mit diesen Spielen gegeben. Und ja, auch Bielefeld wollen wir nicht vergessen. Ne? Die haben ja auch gute Ergebnisse. Die spielen jetzt gegen Freiburg. Ich meine, Freiburg ist jenseits von Gut und Böse.
Ja.
Ne? Also das sind so Spiele, die spielst du dann ja zum Ende der Saison, gerade ohne Zuschauer, spielst du die irgendwie runter und ja, bis vor, wenn die Saison vorbei ist. Also jetzt, ich rede jetzt von den Freiburgern, also da haben sie auch eine Chance, die Bielefelder. Ne? Also wie gesagt, das da unten ist, das ist richtig spannend im Gegensatz zu der Situation da oben.
Ne? Obwohl beim BVB ist es ja auch jetzt nicht unspannend. Ne? Also wie du gesagt hast, wenn es da jetzt gegen Stuttgart mit einem Sieg klappt und Wolfsburg gegen Frankfurt verliert, vielleicht ist dann ja doch nochmal so eine kleine Hoffnung.
Ja, dann, pass auf, dann ist es spannend. Ja. Aber im Moment ist es unspannend. Also wenn sich diese Situation so weiter jetzt manifestiert, selbst wenn Frankfurt gewinnen sollte, dann kann der BVB auch gewinnen, dann bleibt es bei diesen 7 Punkten. Ja, und mit jedem Spieltag, wie gesagt, eigentlich war es letzte Woche schon vorbei, weil wenn du so statistisch ein bisschen, wie soll ich sagen, Begeisterung hegst, ja, und du rechnest sowas mal nach, was das bedeutet, was sie da wie die dann in den letzten 6 Spielen spielen müssen, ja, das wäre eine Krise, die gibt es eigentlich gar nicht. Ne? Das sind also eigentlich Zahlen, das kann man sich zwar schön rechnen, sagt, ja, aber die müssen ja nur 2 Spiele verlieren, aber die haben noch nicht so oft 2 Spiele dann verloren. Ja, und vor allem der BVB hat noch nicht so oft dann, die müssen ja alles gewinnen, die müssen die letzten 6 Spiele gewonnen, was wir gewinnen, was auch nicht vorkommt. Ne? Also da ist einiges im Argen. Und dann musst du ja auch sehen, ich komme nochmal auf den BVB zurück, was mich dann auch vor allem nach dem Frankfurt-Spiel eigentlich gar nicht überrascht hat, aber was doch sehr offen war, war ja die Meinung von Mats Hummels, ne, der ja dann irgendwie diese Trainingsleistung und diese Trainingsspiele da plötzlich da so aufs Trapez gehoben hat, wo man eigentlich draus schließen konnte oder auch sollte, ja, dass da offensichtlich, was diese Einstellung betrifft, was das tägliche Training angeht und so weiter, doch da einiges im Argen ist. Ne? Und ja, das ist im Grunde auch das, was die Mannschaft dann immer wieder so dann in den Spielen auch widerspiegelt. Ne? Also das, wie oft haben wir das schon besprochen, dass man immer fassungslos ist, dann schiebt man es dann auf die Unerfahrenheit der jüngeren Spieler oder auf eine gewisse Arroganz dann, wenn es mal läuft und so weiter. Aber wie gesagt, ich habe es schon gesagt, was ist es denn jetzt?
Tja. Hä?
Florian, ja. Sag mir, wo der Grund liegt.
Ich frage es mich doch auch, wenn ich das wüsste, ich glaube, dann wäre ich woanders, weiß ich nicht. Nein, das ist auf jeden Fall, ja, es ist spannend trotzdem noch, finde ich. Also auch wie es weitergeht in den nächsten Wochen, in den nächsten Jahren, vor allem wenn dann so ein Umbruch kommt. Mal gucken, ob der BVB sich dann im Mittelfeld der Liga wiederfindet nächstes Jahr.
Ja, also viel Zeit hast du nicht, ne? Das steht auch fest. Also sicherlich, also ich meine, es gibt ja immer Rückschläge. Selbst Bayern München, ich meine, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ja, oder ein paar Jahrzehnte, möchte ich fast sagen. Die hatten ja auch schon mal die ein oder andere problematische Phase bei so einem Umbruch. Ne? Die haben es natürlich jetzt in den letzten Jahren auch aufgrund ihrer finanziellen Möglichkeiten natürlich immer sauber gehandelt. Aber ja, guck dir Man City nur als Beispiel an. Ja? Auch die hatten ja bis vor wenigen Jahren auch mal so eine Phase dazwischen. Das ist nun mal so. Es gibt immer wieder Umbrüche. Ja? Und schlau ist es eben, wenn man sowas fließend irgendwie macht. Ne? Also ich sehe übrigens bei Bayern in Zukunft auch ein kleines Problem auf die zukommen. Ne? Weil ne, du siehst ja jetzt, haben sie auch schon den einen oder anderen älteren oder mehrere, viele ältere Spieler jetzt da, die ja wichtig
sind. Boateng geht ja bald.
Ja, aber Boateng geht jetzt, klar. Aber da kann es dann auch mal plötzlich zu so einem Umbruch kommen, wo du dann sagst, boah, jetzt läuft es mal nicht. Ne? Also man muss da jetzt nicht gleich so ein Horrorszenario aufbauen, dass es jetzt die nächsten Jahre dann nicht mehr geht. Aber 2 Jahre Zeit hast du nicht, weil dann gehen dir so viel finanzielle Möglichkeiten durch die Lappen. Das kannst du jetzt auch noch gerade in Verbindung mit der Corona-Krise und den finanziellen Einbußen, das wirst du nicht so einfach stemmen können. Ne? Dann könnte es tatsächlich eine, sagen wir schon, eine mittelfristige Krise geben, wo man tatsächlich den BVB nicht unter den ersten 4 automatisch findet. Also ein Jahr kann man mal verkraften, glaube ich. Dafür sind die Möglichkeiten da. Dafür ist auch das Potenzial in der Mannschaft da, glaube ich. Aber wenn du jetzt nichts Neues kriegst, wenn du dann so einen schlecht gelaunten Haaland da rumlaufen hast und eventuell Sancho verkaufen musst, ja, dann herzlichen Glückwunsch. Ja, dann
dann wird's.
Soweit möchte ich jetzt lieber noch nicht denken und noch an das Gute glauben in den nächsten Wochen bis zum Saisonende.
Und vielleicht wird ja auch noch alles gut. Jetzt Samstag gegen Stuttgart, nächste Woche Mittwoch ist ja auch noch das Rückspiel in der Champions League. Und vielleicht seid ihr nächste Woche, wenn ihr dann wieder quatscht mit Matthias Schärf hier, total euphorisch.
Ja, ich hoffe es. Also du hast ja dann übrigens die Frage gestellt, ja, wie ich das sehe, ja, ob das letzte Champions League-Spiel ist. Nein, ich sehe es nicht so. Also ich habe echt gute Hoffnung, dass das Rückspiel gegen Man City echt nochmal so ein richtiger Knaller wird. Das kann natürlich echt Auftritt geben. Ne? Und es sind dann nicht mehr so viele Spiele bis zum Endspiel. Also möglich ist das schon. So, die Mannschaft hat doch Potenzial. Das haben sie ja immer wieder. Und zwar richtig Potenzial. Ja? Also wo du als Fußballfan mit der Zunge schnallst. Ja, weil sie so tolle Leistungen bringen. Sie können es. Ja? Und wenn sie es jetzt dann wenigstens in den letzten Champions League-Spiele immer auf den Punkt abrufen. Die Chance ist definitiv da. Also ich will die jetzt nicht mit 80% beziffern, aber es ist auf keinen Fall hoffnungslos. Also da bin ich, das ist meine ganz ehrliche Meinung.
Weißt du was, ich glaube dir jetzt einfach mal und bin auch optimistisch. Michael Schulz.
Ah, ist besser.
Ich glaube, wir sind gut durchgekommen heute wieder.
Ja, definitiv. Ja, nächste Woche muss ich mich hier mit Mattes rumärgern.
Ja, es tut mir sehr leid, aber der macht das ja auch sehr gut.
Nein, ich freue mich aber auf Mattes, muss ich ehrlich sagen. Also, wir sind nicht immer einer Meinung, ja, aber immer, wenn wir auch gegensätzlicher Meinung sind, wir haben keinen Hass oder keinen Unmut aufeinander, sondern ja, wir machen es immer mit dem Augenzwinkern. Ja, das ist das Schöne.
Und so ist es richtig. Die Vorstopper nächste Woche dann wieder in gewohnter Kombination hier. Und Michael, ich danke dir erstmal und wünsche dir eine schöne Woche.
Florian, vielen Dank. Das hat mir auch mit dir sehr viel Spaß gemacht. Die wünsche ich dir auch die Woche. Bleib gesund, ja, wie unsere ganzen Zuhörer hoffentlich auch. Also auch ihr bleibt gesund und nächste Woche dann in alter Vorstopper-Besetzung in der Abwehr.
Ich freue mich drauf. Bis dahin.
Die Vorstopper. Der Bundesliga-Podcast mit Schulz und Scherf. Präsentiert von DOCOM21. Internet, Telefonie, TV. Was liegt näher?